SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. In diesem Sommer nehmen wir Sie mit in die Welt unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten. 31 Studios in der ganzen Welt hat die ARD und heute spreche ich mit Steffen Wurzel in Shanghai. Er berichtet für uns seit 5 Jahren aus der Volksrepublik China. Schönen guten Abend, Herr Wurzel.
Schönen guten Abend.
Shanghai ist mit 25 Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes, einer der wichtigsten Finanzplätze weltweit, modern und stylisch. Wie leben Sie dort?
Also ich sag's immer gerne so, ich bin jeden Morgen, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, total happy und froh, dass ich in Shanghai leben und arbeiten darf und sogar dafür bezahlt werde, dass ich hier berichten darf. Ich bin, obwohl ich aus dem beschaulichen Raststadt komme, ein Stadtmensch. Ich verstehe mich als Stadtmensch und da ist Shanghai einfach sensationell schön. Ich wohne in einer schönen Wohnung in der 9. Etage mit Blick über die alte sogenannte französische Konzession im Stadtteil Xuhui und radel dann jeden Morgen so 10, 15 Minuten in den nördlich gelegenen Stadtteil Jing'an. Unser Studio ist dort auch im 10. Stockwerk, also man kann auch hier in diesem Moment runterschauen auf diese schöne Stadt Shanghai.
Bekommen Sie denn in dieser Stadt überhaupt etwas davon mit, dass Sie in einer Diktatur leben?
Auf den ersten Blick nicht, auf den zweiten so ein bisschen und dann auf den dritten, vierten, fünften total schon. Also Klassiker, so ein bisschen Klischee sind die vielen Überwachungskameras, die die letzten Jahre auch nochmal massiv aufgebaut wurden und es findet hier überhaupt keine Diskussion zu diesem Thema statt. Bestes Beispiel direkt bei mir im Haus, bei der Eingangstür ist seit ein paar Tagen eine Überwachungskamera direkt am Eingang. Man muss da also das Gesicht davor zeigen. Schlüssel funktioniert nicht mehr. Man wird also abgescannt, das Gesicht wird abgescannt. Und als ich da ein entsprechendes Formular ausfüllen musste, musste ich zu so einer kleinen Polizeiwache um die Ecke, wo ich noch nie vorher war. Und ich laufe dort in das Gebäude rein, in dieses Büro rein. Und der Typ, der da sitzt morgens, der etwas schläfrige Polizist, das Erste, was er sagt, ah, du bist der deutsche Journalist, der da im 9. Stockwerk wohnt. Und da wusste ich schon, ah, okay, man hat mich hier wirklich auf dem Schirm. Das ist so ein Beispiel. Und natürlich ist es so, bei all dem, was ich berichte, bei meinen Dienstreisen, natürlich merkt man, dass es hier eine Diktatur ist.
Der ARD-Hörfunkkorrespondent Steffen Wurzel ist heute Abend mein Gesprächspartner in SWR 2 Tandem. Er berichtet für uns aus der Volksrepublik China. Und Herr Wurzel, die aktuellen Meldungen zeigen China wieder mal als großen geopolitischen Gegenspieler der USA. Der Fall Kabuls läute die Todesglocken für die Vorherrschaft der USA ein, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur in China. Ist das Häme oder profitiert China tatsächlich von dem Desaster der westlichen Alliierten in Afghanistan?
Ich finde schon, da ist viel Schadenfreude dabei, viel Häme dabei. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist sehr interessant, wie hier so die Berichterstattung läuft. Ne? Also wir in Deutschland sprechen, klar, über die Helferinnen und Helfer der deutschen Entwicklungshelfer, der deutschen Militärs, der Bundeswehr, die in Gefahr sind, über die Frauenrechte, über 20 Jahre Entwicklungspolitik, die so mehr oder weniger für die Katz sind. In China thematisiert man das alles überhaupt nicht, sondern da geht's drum, eben ein Bild vom sogenannten Westen zu zeichnen, vom Versagen der USA zu zeichnen. Es wird so ein bisschen das Bild vermittelt, als demonstriere das, was jetzt gerade in Afghanistan abgeht, dass sozusagen die USA auf ganzer Linie gescheitert sind und diese ganze wertegesteuerte Außenpolitik auch gescheitert sei. Und das Zweite, was so vermittelt wird, ist nach dem Motto, man kann sich auf die USA nicht verlassen. So, dieser Hinweis geht indirekt auch an, ja, andere Staaten im Asien-Pazifik-Raum, so nach dem Motto, wenn euch die Amerikaner versprechen, euch zu schützen, dann seht ihr, was dabei rauskommt. Die packen irgendwann ihre Sachen, steigen ins Flugzeug und hauen ab. Also da ist nicht viel zu holen. Das ist so das Bild, das gezeichnet wird hier.
Jetzt hat Peking erklärt, China wolle freundliche Beziehungen zu den Taliban. Welche Interessen verfolgt China denn in Afghanistan?
Also da muss man eben auch ganz vorsichtig sein. China hat, die Staats- und Parteiführung hat den Taliban-Führern schon vor einigen Wochen den wirklichen roten Teppich ausgerollt, als eine Delegation empfangen wurde der Taliban in der Hafenstadt Tianjin. Außenminister Wang Yi, der chinesische Außenminister, hat dort mit denen gesprochen und hat das eben auch inszeniert. Also medial wurden Bilder verbreitet, wie dann eben dieser Taliban-Führer wie ein Staatsgast empfangen wird. Das war schon sehr interessant. Die Interessen sind im Grunde zwei Interessen, wenn man ehrlich ist. Das eine ist, klar, Chinas Führung will auf jeden Fall Sicherheit und Stabilität. Es gibt zwar nur eine sehr, sehr kleine, rund 80 Kilometer Landgrenze zwischen Afghanistan und China, ganz im Westen des Landes, aber diese Grenze gibt es eben. Und da bestand und besteht immer die große Sorge der chinesischen Führung, dass dort uigurische Extremisten hin und her marschieren könnten, auch noch mit Tadschikistan, was da im Dreiländereck liegt. Das ist also das große Interesse, Stabilität und Sicherheit. Das zweite Interesse ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse, Waren verkaufen, chinesische Staatskonzerne dort platzieren in Afghanistan.
Wie passt denn überhaupt die islamistische Taliban zur chinesischen Ideologie? Also die kommunistische Partei bekämpft im eigenen Land die muslimischen Minderheiten mit äußerster Härte.
Das ist genau richtig, wie Sie sagen. Also Chinas Staatsführung nennt den Dalai Lama, der auf der ganzen Welt bekannt ist für seine Friedfertigkeit, Extremisten und auch manchmal als Terroristen wird er bezeichnet. Das Gleiche gilt für Demonstranten in Hongkong. Das Gleiche gilt natürlich für Menschen, die in Xinjiang unterwegs sind, Stichwort uigurische Minderheit. Und im gleichen Atemzug werden eben Taliban-Führer mit dem roten Teppich empfangen hier. Das ist schon sehr paradox, wenn man sich das bei Lichte betrachtet anschaut. Wie passt das zusammen? Das ist der viel zitierte chinesische Pragmatismus der chinesischen Außenpolitik. Wenn ihr euch nicht bei uns, was in China angeht, einmischt, dann mischen wir uns bei euch auch nicht ein. Das, was wir in Europa machen, auf Good Governance schauen, wo gehen denn die Entwicklungsgelder genau hin? Ist da vielleicht Korruption im Spiel? Werden da die Menschenrechte eingehalten? All das spielt in China keine Rolle.
Diese knapp 80 Kilometer lange chinesisch-afghanische Grenze, Sie haben sie gerade erwähnt, auf der chinesischen Seite dieser Grenze leben die Uiguren, die muslimische Minderheit oder eine der muslimischen Minderheiten in China, und die sehr unterdrückt wird. Warum sieht die kommunistische Partei in ihnen eigentlich eine Gefahr für ihre Macht? Das sind ja nicht mal 1% der Menschen in China.
Ja, also es ist so, dass grundsätzlich pauschal allen Angehörigen der Ethnie der Uiguren in Xinjiang und auch wenn Uiguren in anderen Teilen Chinas leben übrigens, denen wird pauschal Separatismus und Terrorismus vorgeworfen. Menschenrechtsorganisationen, Thinktanks, Journalisten, ausländische Forschungsinstitute haben recherchiert, dass es in Xinjiang Hunderttausende Menschen gibt, vor allem eben Uiguren, die inhaftiert waren oder inhaftiert sind in Internierungslagern, in denen de facto Gehirnwäsche betrieben wird. Das ist sozusagen der Blick von außen darauf. Im Inneren, Chinas Führung selbst sagt, das seien Umerziehungslager. Dort sollten die Menschen auf eine chinesische Lebensweise vorbereitet werden. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass es immer wieder auch Hinweise gibt auf Zwangsarbeit. Also betroffen vor allem Frauen und Männer, die aus diesen Lagern wieder entlassen werden und dann zwangsverpflichtet in der Industrie oder auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und daraus entstehen dann wiederum, ich schließe jetzt den Bogen so ein bisschen, schließt sich der Kreis, weil da natürlich viele Fragen auch entstehen, die deutsche Firmen betreffen. Ich war neulich mit einer Kollegin vom Handelsblatt unterwegs und habe mir angeschaut oder wollte anschauen, was die BASF dort treibt in Xinjiang, was Volkswagen dort treibt in Xinjiang. Also das ist hochinteressant, weil es natürlich Vorwürfe gibt, dass auch deutsche Firmen indirekt zumindest profitieren von dieser Zwangsarbeit.
Können Sie denn als westlicher Journalist in solche Regionen wie Xinjiang frei reisen und da die Menschen befragen?
Ja und nein. Also ich kann mich ins Flugzeug setzen und einen fast 5-stündigen Flug auf mich nehmen. Das ist dann fast schon die halbe Flugstrecke nach Mitteleuropa, interessanterweise, weil es wirklich riesige Distanzen sind. Und dann werde ich aber dort direkt von der Stasi in Empfang genommen. Entweder direkt, indem man angesprochen wird, oder indirekt, indem man wirklich verfolgt wird. Also wie im schlechten Film. Ne? Da fahren dann Autos hinter einem her ohne Kennzeichen. Es laufen Typen hinter einem her in Sportschuhen und die kriegt man auch nicht so einfach abgeschüttelt. Das ist unangenehm. Ich denke mir immer, naja, wenn es der Sache dienlich ist, wenn ich nur so nach Xinjiang reisen kann, dann ist es halt so. Frei arbeiten kann man da absolut nicht. Das ist das Problem, weil wenn wir dort mit vor allem Angehörigen der uigurischen Minderheit sprechen, bringen wir diese Menschen potenziell in Gefahr. Und das ist sozusagen der gefährlichste Trend, den ich als Journalist hier in China in den letzten Jahren beobachte. Das ist nicht nur darum geht, dass ich irgendwie ja unangenehm auffalle, in Anführungszeichen, aus Sicht der chinesischen Führung, sondern alle, mit denen ich spreche, Expertinnen, Experten, aber auch die viel zitierten ganz normalen Menschen, die bringt man potenziell in Gefahr, weil das eben schon nicht gewollt wird, dass sich Menschen in westlichen Medien äußern.
Mehr als 1,4 Milliarden Menschen leben in der Volksrepublik China, das drittgrößte Land der Erde, aus dem Steffen Wurzel seit 5 Jahren als ARD-Korrespondent berichtet. Die Kommunistische Partei regiert totalitär. Reporter ohne Grenzen führt die Volksrepublik China auf dem 4. letzten Platz in ihrer Rangliste der Pressefreiheit. Herr Wurzel, die Bevölkerung wird überwacht, Sie auch. Sie haben das gerade schon erwähnt, dass da plötzlich Autos auftauchen und Sie verfolgen. Woran merken Sie noch, dass Sie unter Beobachtung stehen?
Naja, ich merke das zum Beispiel, ich kann das an einem Beispiel erzählen, als wir ein halbes Jahr nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Wuhan waren, dort wo alles losging, haben uns plötzlich über Nacht 4 unserer 5 GesprächspartnerInnen einfach abgesagt. Also manche sind nicht mehr ans Telefon gegangen, andere haben uns eine Textnachricht geschrieben nach dem Motto, die Oma ist krank, oder eine hat dann auch tatsächlich ganz ehrlich gesagt, Leute, ich wurde kontaktiert, ich soll nicht mit euch sprechen. Ja, daran kann man eben ablesen, dass auch unsere schriftliche Kommunikation überwacht wird. Das ist eben so ein Beispiel, wo man merkt, okay, der Staat hat ein großes Interesse dran, alles abzuchecken, was hier ausländische ReporterInnen treiben.
Und die Menschen, die Sie dann vor das Mikrofon bekommen, die also bereit sind, sich interviewen zu lassen, wie auskunftsfreudig sind die dann unter diesen Bedingungen?
Also es kommt drauf an. Es gibt Leute, die sind total offen, die auch sozusagen Interesse dran haben, dass die Welt erfährt, was hier los ist. Es gibt natürlich auch ganz viel, ich sag mal, Leute, die sich nicht groß vorher überlegen, wo das dann gesendet wird, die sagen sich, okay, ausländischer Reporter vom deutschen Radio, Deutschland, irgendwo kleines Land in Mitteleuropa, na klar kann ich dem dies und das erzählen. Also es ist wirklich alles dabei. Aber grundsätzlich, und das ist das Entscheidende, ist der Trend eben so, dass es immer schwieriger wird für uns, Menschen vors Mikrofon zu kriegen, vor allem wenn sie in offizieller Funktion tätig sind. Also Wirtschaftsleute zum Beispiel, Professorinnen, Professoren, hier sind ja fast alle Unis auch staatlich, da ist es dann einfach so, dass Leute wirklich auch schon nach Interviews mit uns auf den Deckel bekommen haben und geblockt wurden und dass denen erstmal gesagt wurde, du hast jetzt 2 Jahre lang Interviewverbot. Das kommt vor, das ist der Trend, und deswegen ist es vielen Hörern wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass in mehr und mehr Beiträgen, Radiobeiträgen, die ich und die auch andere Leute aus China machen, ausländische GesprächspartnerInnen vorkommen oder auch Expertinnen, Experten, die im Exil sind, im Exil leben, weil man eben in China kaum noch wirklich Leute vors Mikro kriegt, die sich offen und zumal kritisch äußern.
Wie gewinnen Sie denn das Vertrauen Ihrer Informanten und InterviewpartnerInnen?
Naja, ich versuche halt so professionell wie möglich den Leuten zu erklären, was los ist, was wir hier so tun, dass wir hier ausländische Medien sind, dass wir kein Interesse dran haben, irgendwen in die Pfanne zu hauen, dass wir aber eben, anders als chinesische Medien, auch kritisch auf diese Staats- und Parteiführung blicken. Und das ist bei manchen Leuten völlig klar, die verstehen das. Bei vielen Menschen, vor allem bei allen, die aber irgendwie jünger als, ich würde mal sagen, 30 sind, ist es schon sehr auffällig, dass viele von denen es nicht verstehen, dass man einer kommunistischen Staatsführung, die hier ja seit 72 Jahren regiert, kritisch gegenübertreten kann, ohne dem Land und den Leuten als solches irgendwie an den Karren fahren zu wollen. Also diese Unterscheidung, es gibt hier eine Regierung und es gibt eine Bevölkerung, das sehen hier viele Menschen nicht so, sondern die fühlen sich sofort angegriffen, wenn man irgendwas Kritisches berichtet über den Staatschef Xi Jinping zum Beispiel und das Wiedererstarken der Rolle der Kommunistischen Partei auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Politik, auf die Medien, auf die Kultur und so weiter, dass das dann eben sofort als Generalangriff auf jeden Einzelnen gesehen wird. Und das ist 100% übrigens auch auf Linie der Kommunistischen Partei, weil die Tag und Nacht genau das betont, es gäbe nur ein monolithisches Ding namens China, und darunter fällt dann das Land, die Bevölkerung, die Kommunistische Partei, die Staatsführung. Es gibt sozusagen nicht Individuelles in diesem Monolith. Und das halte ich für höchst gefährlich, weil das natürlich Quatsch ist.
Da wirkt dann aber auch eine Informationspolitik von vielen, vielen Jahrzehnten. Richtig. Also Sie sind jetzt seit 5 Jahren Korrespondent in China. Was beobachten Sie? Wie verändert sich denn das auch über die Jahre?
Also es wird halt immer, ich zitiere jetzt hier einen geschätzten Kollegen von mir, immer Nordkorea-mäßiger. Das also wirklich, wenn ich mir gestern Morgen, habe ich es wieder gesehen, gestern früh im Frühstücksfernsehen, in den Frühnachrichten Bilder sehe aus dem chinesischen Staatsfernsehen, wo ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, wie Leute offensichtlich inszeniert, dem Staats- und Parteichef zujubeln und wild applaudieren, wo man lachen kann drüber. Aber es ist halt ernst gemeint. Oder auch die Schlagzeilen der ja allesamt 100% staatlich orchestrierten, organisierten Medien, die gehen halt alle in diese Personenkultrichtung inzwischen, wie ich es, der Vergleich, ich muss ihn nochmal sagen, wie ich es sonst nur so aus Nordkorea wahrnehme. Das ist tragisch. Aber jetzt kommt das große Aber. Man kann in China, zumal in Shanghai, auch wunderbar das alles ausblenden und ein Leben führen, wie man es sonst in Berlin oder New York oder in Zürich führen könnte. Ohne jegliche Beachtung der staatlichen Medien kommt man hier auch wunderbar klar. Und da muss ich eben auch sagen, es gibt sehr viele Deutsche auch, zumal Deutsche, Geschäftsleute, Leute, die hier in der Wirtschaft arbeiten, sind es ja vor allen Dingen, die hier leben. Seit China die Grenzen geschlossen hat, gibt es sonst kaum noch interkulturellen oder internationalen Austausch. Dass ganz viele, vor allem Deutsche auch, das ausblenden und hier in einer Bubble leben und mir auch oft den Vorwurf machen, du berichtest immer so kritisch, du berichtest nur über das Schlechte, wo also sozusagen der Überbringer der schlechten Nachrichten in Mithaftung genommen wird. Das nehme ich wahr. Also es gibt ganz viele Leute in China, natürlich vor allem auch Chinesinnen und Chinesen, die sagen, was wollt ihr denn? Hier läuft doch alles astrein. Ich werde hier nicht unterdrückt. Ich kann mein Leben hier astrein und sehr elegant und schickimicki-mäßig führen, wenn man genügend Cash mitbringt.
Also kann man sagen, die Chinesen haben sich über all die Jahrzehnte an dieses Bespitzelungssystem gewöhnt? Oder gibt es noch Gegenwehr, also kritische Chinesinnen und Chinesen im Land?
Natürlich gibt's die und natürlich habe ich mit denen auch zu tun. Es gibt Freunde von mir, wo ich immer sage, wo ich mir immer denke, das sind Leute, die sind so alt wie ich, Ende 30, Anfang 40, die sind de facto im inneren Exil. Und die überlegen sich jetzt hier, sollen wir noch Kinder in die Welt setzen? Die sagen das sogar so. Die sagen mir das genauso. Wir überlegen uns, ob wir hier Kinder in die Welt setzen sollen oder ob wir ausreisen sollen, auf irgendeine Art und Weise versuchen sollen, auszuwandern. Und ganz extrem zu erleben ist es natürlich in Hongkong, wo Menschen jahrzehntelang nicht Demokratie gewöhnt waren, aber zumindest eine demokratisch-liberale Zivilgesellschaft gewöhnt waren. Und das hat ja die chinesische Staats- und Parteiführung in Hongkong in den letzten Jahren auch massiv abgewickelt.
Herr Wurzel, Ihr Schwerpunkt in der Berichterstattung ist die Wirtschaft. China ist von der Werkbank der Welt zum global wichtigsten Exporteur, zum wichtigsten Markt für viele Unternehmen geworden. Was bedeutet das für die Macht der Kommunistischen Partei? Also welchen weltweiten Einfluss hat China durch seine rasant gewachsene Wirtschaft gewonnen?
Ja, zum einen muss man vorausschicken, betont die kommunistische Führung, vor allem jetzt zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei, der Anfang Juli gefeiert wurde, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung ausschließlich der Politik der Kommunistischen Partei zu verdanken sei, was natürlich Quatsch ist, sondern ich sag's immer so, die chinesische Bevölkerung ist so reich und erfolgreich international geworden, trotz der Kommunistischen Partei und nicht wegen der Kommunistischen Partei. Also man vergisst oft, dass es auch gerade in Asien andere Staaten gab und gibt, die nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich am Boden lagen und es zu auf die Bevölkerung gerechnet noch höherem Wohlstand gebracht haben, also Südkorea, Taiwan, Japan zum Beispiel. Da ist es schon so, dass dieses Narrativ aber sehr gut verfängt und die Kommunistische Partei reklamiert zum Beispiel für sich, dass sie hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt habe. Auch da würde ich durchaus ein Fragezeichen dahinter setzen, weil es ja so ist wirklich, dass es durch ja den wahnsinnigen Fleiß und die Bemühungen der Menschen erstmal dazu gekommen ist. So, was hat die Führung in China international gesehen davon? Also es ist einfach so, wie Sie haben es erwähnt, dass China inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft nach den Vereinigten Staaten ist. Und der Trend ist eben klar. China wird die Vereinigten Staaten, was das Bruttoinlandsprodukt geht, in wenigen Jahren ablösen an der Spitze. Und da geht natürlich in China ein großes Selbstbewusstsein mit einher. Und andererseits in anderen Ländern, vor allem in den USA, geht große Nervosität mit einher.
Welchen Preis zahlt denn die arbeitende Bevölkerung für dieses Wirtschaftswachstum? Also wie verbreitet sind noch Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen in den Fabriken?
Das ist ganz schwer, das über einen Kamm zu scheren, muss ich sagen. Es ist so, dass ich hier Fabriken gesehen habe in China, diesen Tip-Top. Also wenn man hier Autowerke anschaut von chinesischen oder von auch europäischen Herstellern, dann unterscheiden die sich überhaupt nicht, in keinem Detail von Autofabriken, wie ich sie auch schon in anderen Teilen der Welt besuchen durfte. Dann gibt's aber natürlich nach wie vor diese Chabudor, sagt man hier in China, also die so Pi mal Daumen wirtschaftenden Fabriken, wo dann ja auch zum Teil Leute, die wahrscheinlich noch keine 18 sind, irgendwelche Weihnachtsbäume für den europäischen Markt zusammenschrauben, Plastikweihnachtsbäume, auch das habe ich schon erlebt, also da ist alles dabei. Grundsätzlich muss man immer wieder betonen, es gibt in China, obwohl sich dieses Land nach wie vor kommunistisch nennt, keine Arbeitnehmer mit Bestimmung wie zum Beispiel bei uns, also es gibt keine Gewerkschaften in China, keine freien. Trotzdem muss man anerkennend sagen, dass sich, was die Arbeitnehmerrechte angeht, doch viel getan hat in China. Also so diese klassische Ausbeutung gibt's viel weniger inzwischen als noch vor wenigen Jahren in China. Das ist durchaus bemerkenswert. Aber, das große Aber, wir haben es eingangs in der Sendung besprochen, es gibt natürlich gerade im Nordwesten des Landes, in Xinjiang, Vorwürfe der Zwangsarbeit. Und das ist eben genau das Problem, dass sich da auch die chinesische Führung und die Behörden nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Das gilt natürlich auch für die Firmen, die ja oft staatlich sind. Die lassen sich da natürlich auch nicht auf irgendwelche Werksbesucher ausländischer Reporterinnen ein.
Welche Rolle spielt der Klimaschutz mittlerweile in China?
Ja, wichtiges Thema. Da gibt es eben auch verschiedene Blickweisen darauf. Zum einen ist es so, dass die Chinesen erstmal sagen, okay, wir haben ja mit unserer Industrialisierung im Grunde erst ja in den 70er, 80er Jahren so richtig ernsthaft zumindest angefangen. Also wir haben sozusagen noch eine Menge gut. Es gibt hier einen massiven Ausbau, massive Investitionen in erneuerbare Energien. Ich war gestern im Raum Shanghai hier auch unterwegs. Wenn man so ein bisschen aus der Stadt rausfährt, sieht man auch an der Küste stehen hier riesengroße Windkraftanlagen. Vor allem, wenn man dann noch weiter in den Norden fährt, Richtung Landesteil Shandong. Sehr beeindruckend. Mit die größten Solarzellenfelder, Photovoltaikanlagen, stehen hier in der Volksrepublik China. Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist eben, dass nach wie vor ungefähr 60% des Stromes mit schmutziger Kohle erzeugt werden und Tendenz steigend. China baut nach wie vor massiv neue Kohlekraftwerke und deswegen ist dieses Versprechen, das die Staats- und Parteiführung gegeben hat, China bis 2060 CO2-neutral zu machen, wirklich sehr ambitioniert.
Die Menschenrechtsverletzungen in China sind ja, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, immer wieder Thema, wenn es um die wirtschaftlichen Beziehungen europäischer Firmen zu dem Land geht. Also deutsche Firmen müssen sich fragen lassen, ob sie Menschenrechtsverletzungen dulden, fördern oder gar unterstützen. Nun gibt es das Lieferkettengesetz, das beschlossen ist, das 2023 in Kraft treten wird. Was bedeutet dieses Gesetz für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China?
Wenn ich mit Menschenrechtsaktivistinnen, Aktivisten, mit NGOs spreche, sagen die mir häufig, alleine, dass über dieses Lieferkettengesetz grundsätzlich diskutiert wurde und wird in Europa, in Deutschland und anderswo, das habe schon so viel in Bewegung gesetzt, das sei die Mühe schon wert gewesen. Das finde ich interessant, weil eben den Firmen, ich habe vorhin die BASF auch erwähnt, die zum Beispiel auch in Xinjiang tätig ist, weil die jetzt sozusagen intern abchecken müssen, weil sie gar nicht anders können. Okay, was passiert in der Lieferkette? Sind da vielleicht irgendwelche schwarze Flecken auf unserer ansonsten weißen Weste?
Also wird das dann ab 2023 ein schwieriges Miteinander, was wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und China betrifft?
Also grundsätzlich wird es, so würde ich das zumindest beurteilen, schwieriger für ausländische Firmen in China Geschäfte zu machen. Dennoch ist es so, das gehört auch zur Wahrheit, dass es natürlich jedes Jahr Umfragen gibt, zum Beispiel von der Europäischen Handelskammer oder auch von der Deutschen Handelskammer hier in China. Diese Umfrageergebnisse zeigen immer wieder, es herrscht nach wie vor großer Optimismus. Ich würde sogar fast sagen Aufbruchsstimmung, vor allem bei deutschen Firmen, mittelständische Firmen, große Konzerne, die einfach nach wie vor ja, von der Größe, von der schieren Größe dieses riesigen Marktes profitieren und vom Riesenhunger nach deutschen Qualitätsprodukten. Das müssen übrigens nicht immer die Endprodukte sein, das berühmte Auto oder die deutsche Bohrmaschine mit Bosch-Aufdruck. Das sind vor allem Zulieferteile, die hier im Bereich Maschinenbau, Automobil und so weiter und so fort verwendet werden. Also die deutschen Firmen, solange sie hier Kasse machen können, solange die Geschäfte hier gut laufen, werden hier natürlich weiter aktiv sein. Aber es wird eben schwieriger. Dieser Trend ist eindeutig.
Offiziell ist ja sowas wie Zwangsarbeit in den Fabriken natürlich kein Thema. Auch andere Themen wie jetzt das Leid während der Kulturrevolution mit Hunderttausenden Toten, darüber darf nicht gesprochen werden. Ebenso nicht die Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 32 Jahren. Sind denn aber solche Themen trotzdem in den Familien präsent? Also wird darüber im Privaten gesprochen?
Super Frage, das stimmt natürlich. Sie haben völlig recht. Also das ist genauso, dass es natürlich Verwerfungen gibt innerhalb der Familien, vor allem, so nehme ich das wahr, durch diese sogenannte Kulturrevolution, also diese Zeit von Mitte der 60er bis Mitte der 70er, als dieses Land wirklich umgekrempelt wurde, als Leute, die auch nur ansatzweise unter dem Verdacht standen, aus einer intellektuellen Familie zu kommen, aufs Land geschickt wurden. Es wurden viele Millionen Menschen ihrer Identität beraubt. Es wurden Menschen umgebracht, gefoltert, missbraucht. Da gibt's viele Traumata, die ich erlebe. Ich habe das vor allem erlebt, als wir vor einigen Jahren dazu schwerpunktmäßig eben recherchiert haben, Radioberichte gemacht haben und mit Leuten gesprochen haben. Da brach es aus den Leuten raus. Da haben Menschen angefangen zu weinen. Und nach dem Interview schien dann alles wieder normal zu sein. Aber entscheidend ist eben auch das, was Sie eingangs in der Frage oder in der Anmoderation gesagt haben. Es darf hier nicht drüber berichtet werden. Das, was wir in Europa erlebt haben, die deutsch-deutsche Teilung, der Nationalsozialismus, die Vertreibung von Menschen aus dem früheren Ostdeutschland, darüber gibt es Literatur, da gibt es Filme, da gibt es Theaterstücke, da wird medial drüber gesprochen, an Jahrestagen zum Beispiel. Es werden Museen eröffnet, wie jetzt gerade in Berlin. Da ist es schon so, dass das, ich hier so wahrnehme, sowas würde China auch gut tun, dass also das öffentlich, kulturell, medial wahrgenommen wird. Aber es ist genauso, wie Sie sagten, es darf nicht drüber gesprochen werden. Das ist ziemlich tragisch.
Also gibt es gar keine Erinnerungskultur? Oder wird sogar die Erinnerung umgeschrieben, also die Geschichte verändert?
Ich würde es so formulieren. Es gibt natürlich eine offizielle Geschichtsschreibung der kommunistischen Staats- und Parteiführung. Und die passt sich dem an, was gerade angesagt ist, was gerade en vogue ist. Hat man jetzt wieder gesehen, am 1. Juli wurde offiziell der 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei Chinas begangen, obwohl die Kommunistische Partei erst am 23. Juli 1921 gegründet wurde. Aber auch da sieht man, an so einem kleinen Mini-Detail sieht man einfach, wenn der Staat den 1. Juli festlegt als Erinnerungsdatum, zack, dann wird das halt gemacht. Und es wird sozusagen alles Glorifizierende, Positive, was die Kommunistische Partei vermeintlich oder in Wirklichkeit gebracht hat, wird ins Schaufenster gestellt, nach außen gekehrt. Alles, was ungemütlich ist, wird fallen gelassen. Ich als jemand, der Geschichte studiert hat und aus Mitteleuropa kommt, ich finde das extrem zynisch und extrem unangenehm.
Diese Feierlichkeiten, das waren ja auch ja, für uns Mitteleuropäer erschreckende Bilder von Gleichförmigkeit. Mit solchen Bildern will die kommunistische Führung natürlich auch ins Ausland die Botschaft schicken, hier ist alles in bester Ordnung, die Chinesen sind glücklich. Und gleichzeitig genau. Ist aber auch der Regierung klar, dass wir hier von Umerziehungslagern wissen. Wie passt das zusammen? Also dieser Wunsch nach Ansehen in der Welt und gleichzeitiger Ignoranz gegenüber Kritik.
Naja, dieses ins Schaufenster stellen der eigenen Größe dient eben dazu, alles andere zu übertönen, so würde ich sagen. Wenn man also ein bisschen größer noch Lärm macht und für bessere Bilder sorgt und wenn man zum Beispiel, das ist etwas, mit dem ich oft konfrontiert bin, wenn die chinesischen Staatsmedien im Ausland auch mehr und mehr Einfluss gewinnen über Social-Media-Kanäle, deutschsprachig oder englischsprachig, wenn ein Sender wie Phoenix allen Ernstes einen Film ausstrahlt über das vermeintlich großartige Leben in Tibet und in Xinjiang, ohne auch nur zu zeigen oder auch nur anzudeuten, dass dort Menschenrechte massiv verletzt werden in diesen beiden chinesischen Landesteilen, dann muss man sagen, okay, 1-0 für die chinesischen staatlichen Medienagenturen. Ne? Davon werden wir sicherlich in den nächsten Jahren noch mehr und nicht weniger sehen.
Steffen Wurzel ist seit 5 Jahren Korrespondent in China und berichtet für die ARD aus dem Land. Geboren 79 in Rastatt, in Karlsruhe studiert, beim SWR volontiert und dann waren Sie, Herr Wurzel, ziemlich schnell schon als Nachwuchskorrespondent im Ausland. In Istanbul, in Kairo, in Johannesburg und am längsten jetzt nun in Shanghai seit September 2016. Als Journalist in einem Land, das nicht so viel von Pressefreiheit hält, was macht Ihnen denn noch Freude an Ihrer Arbeit?
Ich sage es ohne Witz und ohne Ironie. Es macht mir jeden Tag hier Spaß, hier zu sein. Es ist zwar mit großem Hickhack verbunden von Seiten der Behörden, haben wir darüber gesprochen. Ich kann zum Beispiel auch gerade nicht das Land verlassen, weil wenn ich ausreisen würde, wäre gar nicht sicher, ob ich wieder zurückkäme. Ich kann nicht mal ins benachbarte Hongkong, ich kann schon gar nicht nach Europa. Aber es macht immer noch großen Spaß, ja, weil hier irgendwie, ich sag's immer auf Englisch, the place to be ist für mich. Ne? Da hier in der Asien-Pazifik-Region grundsätzlich leben so viele Menschen, es tut sich so viel, politisch, gesellschaftlich, kulturell, hier geht die Post ab und ich find's einfach interessant. Und wer als Journalist keinen Bock auf China hat, kann ihn nicht verstehen, ist hochinteressant.
Aber eigentlich wäre Ihre Zeit in China schon vorbei. 5 Jahre war Ihr Auslandseinsatz geplant, aber wegen Corona hat er sich verlängert. Also zum Glück für Sie.
Ja, genau, Laufzeitverlängerung. Also bevor es ins Abklingbecken geht. Nein, Quatsch. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich noch eine Schippe obendrauf bekommen habe von der ARD, ungefähr ein halbes Jahr. Was einfach daran liegt, dass völlig unklar ist, wann meine Nachfolgerin reinkommt. Eva Lambi-Schmidt, die schon feststeht, aber die auch schon seit einigen Monaten auf ihr Visum wartet. Andere KollegInnen deutscher Medien warten seit zum Teil 2 Jahren auf ihr Visum. Der ARD-Hörfunkkollege Benjamin Eisel, der bald in Beijing loslegen wird, wo ja unser zweiter Platz ist in China, unser zweiter Hörfunkplatz, der hat 1,5 Jahre gewartet und das wird eben begründet, diese Verzögerungstaktik der chinesischen Behörden durch die Corona-Pandemie, aber es steckt natürlich auch Politik dahinter, man legt einfach keinen großen Wert drauf auf kritische Berichterstattung hier in China.
Also die Olympischen Spiele im Jahr 2023?
Februar 2022, okay. Im halben Jahr.
Also die werden Sie noch miterleben?
Weiß ich noch nicht. Wird gerade noch verhandelt hinter den Kulissen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Es gibt nichtstaatliche Organisationen, NGOs, die allen Ernstes sagen, die Olympischen Winterspiele in Beijing 2022 werden die politischsten Olympischen Spiele seit Berlin 1936, was einfach damit zu tun hat, dass hier natürlich die chinesische Regierung alles dran setzen wird, hier absolute Hochglanzspiele zu präsentieren der Welt. Und das zu beobachten, ist natürlich interessant für alle Interessierten.
Das wird dann ein Moment sein, wo die kommunistische Führung gerne im Fokus steht. Nicht so gerne im Fokus gestanden hat sie jetzt während der Pandemie. Da war sie in der weltweiten Aufmerksamkeit als Ursprung des Virus. In Wuhan gibt es mittlerweile eine Ausstellung zu der Pandemie. Wie hat die kommunistische Führung diese Geschichte schon umgeschrieben?
Genau, diese Ausstellung, auf die Sie anspielen, da muss ich einschränkend sagen, ich war vor einem Dreivierteljahr dort. Ich weiß also nicht, ob sie immer noch gibt. Aber es gab eben Ende letzten Jahres diese riesengroße Ausstellung im, ja, so eine Art Messezentrum in Wuhan, wo eben der erfolgreiche Kampf der chinesischen Behörden gegen dieses Corona-Lungenvirus, gegen SARS-CoV-2 aufgezeigt wird. Das Ganze mit erheblichem Personenkult, also Xi Jinping, der Staats- und Parteichef, wird sozusagen als der ritterliche Alleinkämpfer gegen die Covid-Pandemie dargestellt. Dass da zu Beginn der Corona-Pandemie massiv vertuscht, gelogen, falsche Politik betrieben wurde, fiel natürlich völlig unter den Tisch. Eben auch wieder die selektive Darstellung von Zeitgeschichte kann man da eben auch sehr gut erleben in dieser Ausstellung.
Ich habe gelesen, dass viele Chinesen mittlerweile glauben, der Ursprung des Coronavirus liege in Italien und nicht in China.
Ja, das war mal so eine Theorie, Italien, das wurde immer wieder gesagt, da hätte es angeblich schon ja Fälle gegeben, bevor es in China losging, ist Quatsch, ist zumindest nicht belegt. Nee, inzwischen geht das noch in eine andere Richtung, also die staatlichen Medien, aber auch chinesische Diplomaten sagen ganz offen, naja, wir vermuten, dass das aus den USA eingeschleppt wurde. Also das ist sozusagen Common Sense und wenn wir oder als wir auch in Wuhan mit Leuten gesprochen haben, haben uns die meisten sinngemäß gesagt, das kommt mit Sicherheit aus den USA, das wurde uns vom Ausland aufgezwungen.
Was werden Sie vermissen, wenn Sie dann doch irgendwann zurück müssen nach Deutschland?
Ja, es klingt vielleicht ein bisschen trivial, aber ich gehe sehr gerne essen und man kann hier sehr gut essen gehen in China. Die chinesische Küche ist spektakulär und zwar zu allen Tages- und Nachtzeiten für unglaublich viel Geld oder auch für unglaublich wenig Geld, also wirklich alles dabei. Das werde ich vermissen und wie immer im Leben. Es gibt viele nette Menschen, die ich hier vermissen werde.
Was haben Sie denn in diesen 5 Jahren persönlich gelernt? Also was nehmen Sie mit für Ihr Leben abseits des Journalismus?
Also ich habe mich sehr als Mitteleuropäer, als Demokrat, aber eben als Europäer vor allem hier wieder entdeckt, wenn ich mitbekomme, über was in Deutschland manchmal diskutiert wird. Und da wird oft, behaupte ich mal, aus den Augen verloren, wie nicht selbstverständlich es ist, dass wir eine lebhafte, bunte, progressive, dynamische, liberale Demokratie haben in Deutschland und im Rest Europas im Überwiegenden. Und das wusste ich vielleicht auch vorher, aber das ist mir nochmal klar geworden, dass das nicht selbstverständlich ist und dass ich befürchte, dass das eben auch unter großer Gefahr ist, das einfach nicht mehr wertschätzen. Da habe ich große Angst davor, muss ich ehrlich sagen, dass wir in Europa, so wie wir die Luft zum Atmen als selbstverständlich sehen, eben auch dieses demokratische, liberale, aufgeklärte Umfeld als selbstverständlich sehen. Und ich befürchte, das ist nicht der Fall. Da muss man jeden Tag für kämpfen.
Steffen Wurzel ist ARD-Korrespondent in Shanghai und berichtet noch aus China. Vielen Dank für das Gespräch heute Abend, Herr Wurzel.
Sehr gerne.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Andrea Gress verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.